Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Tag 1 beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb wird uns natürlich beschäftigen. Aber zunächst gehen wir auf Wege durch die Spiegel. So heißt das neueste Buch von Mirko Bonnet, dem Hamburger Schriftsteller. Große, renommierte Kraft im deutschen Literaturleben, hochgeehrt als Romancier, Lyriker und Übersetzer. Der neue Band, das sind Gedichte. Und welche Wege durch die Spiegel Mirko Bonnet hier einschlägt, hören wir von ihm selbst. Er ist unser Gast und damit herzlich willkommen zu dieser Lesart. Jetzt freue ich mich persönlich sehr, 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 einen Schriftsteller zu begrüßen, dessen Bücher mich seit Jahrzehnten begleiten, aber ebenso lange habe ich ihn immer verpasst. Jedes Mal, wenn er bei uns zu Gast war, war ich gerade nicht am Mikrofon. Verflixte Naht, habe ich immer gesagt. Gelegenheit wäre oft gewesen, weil er ungeheuer produktiv ist. An die 35 Bücher gibt es von ihm und kaum zu überblicken sind seine Übersetzungen von klassischer Literatur. Joseph Conrad, Oscar Wilde, Lyrik von John Keats über Emily Dickinson bis zu Beckett. Und genauso lange müsste man zählen, bis man seine vielen Preise und Auszeichnungen beisammen hätte. Im letzten Jahr wurde er in Hamburg, wo er lebt, mit dem Hubert-Fichte-Preis für sein Gesamtwerk schon geehrt. Kürzlich hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert. Wir können es leider nicht sehen, weil er in einem Studio in Hamburg eben sitzt. Aber endlich kann ich mich mit ihm unterhalten. Guten Morgen, Mirko Bonnet.
Guten Tag, Joachim Scholl. Ich freue mich sehr.
Wie es der Zufall will, Herr Bonnet, sprechen wir uns heute am ersten Lesetag des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Vor über 20 Jahren, 2002, haben Sie dort gelesen und sind mit einem Preis ausgezeichnet worden. Können Sie sich noch erinnern, auch daran, was Sie gelesen haben? Wie war das?
Oh, ich kann mich sehr gut erinnern. Ich habe Auszeit gelesen, eine Erzählung. Ich war auf Einladung von Robert Schindel dort, damals, glaube ich, sogar Jury-Sprecher. Ich kann mich an sehr viele schöne Momente erinnern, Baden im Wörthersee, aber vor allen Dingen mein Aufenthalt in der Maske, bevor ich dann las und gefilmt wurde. Eine wunderbare Maskenbildnerin hat mich beruhigt und mir gut zugesprochen.
Unter Ihren vielen Büchern, Herr Bonnet, habe ich jetzt 5 Gedichtbände gezählt. Vor allem sind Sie durch aber Romane bekannt geworden. Welche Stellung, welchen Rang nimmt eigentlich die Lyrik in Ihrem Selbstverständnis als Schriftsteller ein?
Ich habe angefangen, Gedichte zu schreiben. Da war ich 10 Jahre alt, habe es ernst gemeint dann mit ungefähr 16. Komme aus dem Songtext. Übersetzungen von Songtexten waren im Grunde genommen die Basis meiner ersten Gedichte. Ist es heute so, dass ich versuche, diese drei Schienen miteinander zu vereinen. Die Übersetzung, die Lyrik und die Prosa. Lyrik ist für mich nach wie vor genauso wichtig wie die Prosa.
Und jetzt also diese neueste Tat, Wege durch die Spiegel. Ich musste natürlich sofort an Lewis Carroll denken, Alice im Wunderland. Der zweite, weniger bekannte Band heißt Alice hinter den Spiegeln. Ja, genau. So hier als Metapher für nichts ist, wie es scheint. An welche Spiegel oder Spiegelungen haben Sie gedacht?
Ich musste natürlich auch an Lewis Carroll denken und habe zusammen mit meinem Verleger, mit Philipp Werner, einen Titel gesucht, der sich trotzdem absetzt von diesem Bekannten von Lewis Carroll. Bei mir geht es auf ein ganz autobiografisches Bild zurück. Ich saß mit 8 oder 9 Jahren auf dem Spiegelschrank meiner Großeltern und hatte furchtbare Zahnschmerzen und blickte in diesen Spiegel hinein und sah gespiegelt auch meine Großeltern. Und dieser Moment, wo wir alle drei in diesem Spiegel zu sehen waren, war für mich ein ganz entscheidender, einer meiner frühesten poetischen Momente.
Das waren diese großen Riesenschrankkästen. Ich kann mich da auch noch erinnern. Ne?
Aber er hatte einen Sockel, man konnte da drauf sitzen.
Ach, tatsächlich, und diese wuchtigen Spiegel. Ich meine, es sind große Erinnerungserzählräume, würde ich es nennen, die sich hinter ihren Spiegeln auftun dann. In 7 Zyklen haben sie Gedichte arrangiert und mehrere sind Kurznachrichten aus der Unterwelt. Wie ist das denn nun gemeint? Was bedeutet hier denn Unterwelt? Müssen wir da sofort an Orpheus und Eurydike denken?
Auch, unter anderem das erste Gedicht des Bandes heißt Wach auf, Eurydike. Das ist richtig. Es geht um den Sänger, der versucht, seine verlorene, gestorbene Frau wieder zum Leben zu erwachen. Wie geht das? Wie ist das möglich? Ich habe das in meinem Roman Nie mehr Nacht auch schon durchgespielt. Kurznachrichten aus der Unterwelt. Es sind eigentlich einfach Schreckensszenarien, Albtraumszenarien. Ich meine das auch ganz privat und intim, also das, was ich mit Albträumen verbinde, aber auch mit Albträumen von Oscar Wilde zum Beispiel oder andere Schreckensszenarien, die man irgendwie mit sich herumschleppt und versucht, in irgendeiner Weise damit zu leben, sie fruchtbar für sich selbst zu machen.
Der Tod bringt alles, nur sich selbst nicht um und mein Erinnern nicht, dass nichts verschwindet, bloß sich verlagert, heißt es an einer Stelle. Und das für mich beeindruckendste Erinnern in Ihrem Gedichtband handelt von Ihren Großeltern, Herr Bonny. Ja. Die waren nämlich während des Zweiten Weltkrieges, lebten die im polnischen Lodz. Und nie haben sie davon erzählt, im so diesem ja phänotypisch deutschen Verschweigen. Schon als Kind hätte sie das irritiert. Jetzt haben sie sich dieser Familienlehrstelle genähert, dem Gespenst, das ich erbte, so nennen sie es. Warum sind sie jetzt diesem Gespenst gefolgt?
Mich interessiert jetzt, seit die Gedichte, die in diesem Band versammelt sind, entstanden in den letzten 7 Jahren und aufgrund einer Familiengeschichte, die sehr viel mit Zerrüttung zu tun hat, bin ich auf die Spuren gegangen, der Gründe, der Wurzeln für diese durch die Familiengeschichte laufende Zerrüttung. Und ich habe dir ja vorhin diesen Spiegelschrank erwähnt, nur als Beispiel. Meine Großmutter sagte immer, das sei ein Spiegelschrank, den habe sie mitgebracht aus Litzmannstadt.
So hieß Lodz damals.
Ja, nein, ich dachte immer, das wäre eine deutsche Stadt, wo sie früher selbst gewohnt hat, bis ich irgendwann als junger Mann herausfand, in der Schule gelernt habe, dass das der aufgepfropfte Name der Nazis für Lodz oder Łódź ist. Aufgrund des Namens eines Generals. Und da fing das an, bei mir zu arbeiten. Ich fragte mich dann, was ist das, warum waren die überhaupt dort? Das war doch besetztes Gebiet, ja, furchtbares Ghetto. Meine Großmutter erzählte von dem Ghetto, dass sie da immer durchgefahren sei mit der Straßenbahn, aber dass die Straßenbahn verrußte Fenster hatte, sodass man nichts sehen konnte. Und ich habe sie dann immer gefragt und gefragt und gefragt. Und das ging sehr lange, aber es ist nie etwas dabei rausgekommen.
Diese Fragen an die Großeltern, vielleicht wurde ich Übersetzer, um sie zu verstehen. Den Vers habe ich mir auch prompt notiert. Ja. Man hat dieses Gespenstererbe also so mächtig gewirkt für Sie als Schriftsteller?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis gehabt zu meiner Großmutter. Sie war ein sehr zugewandter, lieber Mensch. Und sie war Sächsin, sie kam aus Chemnitz und sprach ein ziemlich, wenn sie wollte, breites Sächsisch, ein wunderschönes Sächsisch. Aber das konnte ich natürlich kaum verstehen. Mhm. Und da sah ich natürlich auch eine Wurzel dieses, sagen wir mal, Überlieferungsdefekts.
Diesen Spiegelgang, den widmen Sie dem polnischen Dichter Tadeusz Rosiewicz. 2014 ist er verstorben, großer Mann. Was bedeutet er Ihnen?
Sehr viel. Er ist einer der Dichter, die mir gezeigt haben, dass Dichtung immer überlebt, in jedem Umstand, in jeder Situation. Gerade dann, wenn es darum geht, dass das Leben zusammenbricht, wie es in Polen der Fall war, in der Besatzungszeit. Und Rosiewicz hat sozusagen von Null angefangen, die sogenannte polnische Stunde Null, und hat die Dichtung neu erfunden. Ich habe das natürlich erst viel später nachvollzogen, sagen wir mal 35, 40 Jahre später. Ich habe Anfang der 90er Jahre angefangen, Rosiewicz zu lesen und war erschüttert von der Möglichkeit jedes einzelnen Wortes in den Gedichten von ihm. Und er ist genauso alt wie meine Großmutter und lebte nur 20 Kilometer entfernt von Litzmannstadt, von Lodz, von Łódź.
Ganz viele Dichter flanieren oder spazieren durch ihre Spiegel in ihrem Gedichtband, Herr Bonny. Also diese Zahl ist schier endlos, die sie übersetzt haben, also große Lyrikernamen.
Ich sehe kein Fern, das ist mein großes Dilemma. Ich schreibe halt ständig.
Ich wollte gerade sagen, wie ist es eigentlich, wenn man immer im Kontakt mit dieser riesigen lyrischen Weltliteratur ist? Fühlt man sich da selber als Lyriker nicht doch manchmal ein bisschen klein?
Ja, aber das ist doch gut. Ich meine, wenn ich mich groß fühlen würde, dann wäre es doch viel schlimmer. Literatur ist mein Leben. Mein geistiges Leben, und das ist sozusagen der Kosmos, in dem ich mich bewege.
Herr Börne, Ihr Gedichtband ist groß und reich an auch anderen lyrischen Schönheiten, wie ich finde, wenn Sie durch die Natur spazieren oder durch Städte flanieren, Rom, London und eben auch die vielen Dichter und Dichterinnen grüßen. Hallo Oskar und so. Der für mich heiterste Moment in dem Buch hat aber mit Hamburg und Berlin zu tun, so sind wir jetzt auch verbunden. Aber nun Obacht im Gedicht, wie oft fahre ich auf dieser Strecke im Schreckenszug von Hamburg nach Berlin und retour 30, 40 Mal im Jahr zwangsweise. So, so, typischer Hamburger, der da spricht. Was habt ihr nur immer gegen Berlin?
Also, zwangsweise bezieht sich ja nicht auf Berlin. Es ist so, wie gesagt, die Gedichte sind teilweise 7 Jahre alt. Das ist eins der ältesten aus dieser Zeit. Und als Wochenendvater von 2 Töchtern, von 2 wundervollen Töchtern, die in Berlin leben, hatte ich immer die Aufgabe, nach Berlin zu fahren. Als sie noch jünger waren, zusammen mit meinen Töchtern, später dann allein, um sie zu besuchen.
Und das war immer so schlimm, ja?
Und das war nicht schlimm, aber zwangsweise. Und es ist auch so, der Zug selbst, die Landschaft, für mich hatte das sehr viel damit zu tun, dass ich auf diese Weise den Osten viel besser kennengelernt habe, aber auch eine Unwirklichkeit behalten habe. Davon handelt dieses Gedicht Hingebracht.
Ja. 2 Stunden vertanes Leben, thank you for traveling, heißt es am Ende. Mirko Bonnet, vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch. Thank you im Deutschlandfunk Kultur, alles Gute.
Danke.
Und Wege durch die Spiegel, der neue Gedichtband von Mirko Bonnet, ist jetzt im Schöffling Verlag erschienen mit 96 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Helge Timmerberg verteidigt seit Jahrzehnten seinen Titel als radikalster Reisereporter Deutschlands. Die Legende, wie er mit 17 nach Indien trampte und dort in einem Ashram eine Erleuchtung hatte, hat er selbst oft genug erzählt. Eine innere Stimme habe zu ihm gesagt, geh nach Hause und werde Journalist. Mehr als 50 Jahre später ist Helge Timmerberg immer noch unterwegs. Morgen berichtet er in Aalen von seinem jüngsten Abenteuer, der Reise mit Papas Benz nach Marokko.
Kurz bevor er starb, überreichte mir praktisch als Erbe seinen Mercedes 220e CDI Eleganz. Ja, so eine obergeile Karre, also so wie die schon aussah. Ne? Und er sagte, das ist jetzt deins und so, und Bon Voyage. Ne?
Bon Voyage? Helge Timmerberg wird ausgebremst, ausgeraubt, der Benz zum einsamen Rückzugsort. Morgen liest der Autor in der Bierhalle in Aalen. Quietsch, boing, cheap. Bei der klangvollen Comiclesung in Offenbach hauchen Anke Kuhl und andere ZeichnerInnen des Polle-Magazins ihren Geschichten Leben ein.
Das Wichtigste zuallererst. Sauber Stab, sauber Hut, sauber Umhang.
Keine Zauberschuhe?
Hab ich dich gerade hergezaubert? Aus Versehen?
Ja, du? Gezaubert? Mit dem Stäbchen kann man ja nicht mal Sushi essen.
Comic, Klang und das schönste Kinderchaos sind vorprogrammiert, wenn die MacherInnen des Comic-Magazins Polle morgen beim Kinder- und Jugendbuchfestival zu Gast sind. Ab 16 Uhr im Klingspor-Museum in Offenbach. An 3 Tagen im Jahr steht in Altenberg nicht der Dom im Mittelpunkt, sondern die hochkarätigen Lesungen darunter. Arno Geiger macht heute den Auftakt. Es folgen unter anderem Caroline Peters, Emine Sefki Östermar und Sascha Stanisic. Der ist am Samstag gleich 2-mal zu erleben. Mittags mit seinem Erzählband Hey Hey Taxi für Menschen jeden Alters und abends mit der bezaubernden Sammlung Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne.
Wie bei einer Mosaik ergibt sich das Bild erst nach und nach, nachdem man ein Steinchen gelegt und geklebt hat. Und das ist, glaube ich, bei diesem Buch ähnlich. Man beginnt mit dem Lesen von Erzählungen und diese Erzählungen sind wie einzelne Steinchen eines Mosaiks.
Literatur am Dom. Das Festival in Altenberg lädt noch bis Sonntag in den Kräutergarten im Küchenhof.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem echt gewichtigen Werk von über 650 Seiten, auf den der Historiker Volker Reinhardt sich anschickt, allerdings auch nichts weniger als die gesamte Kulturgeschichte Frankreichs darzustellen. Volker Reinhardt ist für solche Mammutprojekte bekannt, seine ähnlich massive Kulturgeschichte Italiens und Biografien zu Giordano Bruno, den Riesen Voltaire und Montaigne haben ihn einem großen Publikum bekannt gemacht. Jetzt also La France, unser Kritiker im Studio, das ist der Marco Martin, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Esprit und Leidenschaft, so der Titel des Buches, klingt schon mal charmant. Ist es so geschrieben mit Esprit und Passion?
Das ist es. Und obwohl Sie die Adjektive gewichtig, massiv und riesig erwähnt haben, die auch stimmen, was die Quantität von Volker Reinhardts Schreiben betrifft, ist die Qualität von einer flirrenden Leichtigkeit und er bekommt das hin, weder im Material zu ertrinken, noch wichtig ist, nur kursorisch abzuhandeln. Das ist die perfekte Balance.
Hat Reinhardt denn so eine Eingangspointe oder These vielleicht? Meint, warum sollen wir denn jetzt eine so umfassende Kulturgeschichte Frankreichs lesen?
Ja, ich muss natürlich hinzufügen, so umfassend ist es dann doch nicht. Er endet in den 80er Jahren bei den Prunkbauten, die von Mitterrand ins Werk gesetzt wurden, also die Pyramide am Louvre und La Défense. Das heißt, was sich danach abgespielt hat in der französischen Kultur und für das ein Buch wie Michel Houellebecqs Unterwerfung natürlich emblematisch ist, das spielt keine Rolle. Aber was zuvor kommt, ist natürlich auch für deutsche Leser von großem Interesse. Wir haben ja immer noch so ein ganz kleines bisschen, vermute ich, besonders im bildungsbürgerlichen Bereich, das Zerrbild. Wir, die Deutschen, haben die Kultur und die Franzosen haben die Zivilisation. Das ist alles schön, chichi, aber das flattert von einem Bäumchen aufs andere. Und hier in diesem Buch sehen wir, dass die französische Kultur natürlich wie kaum eine andere in der Kontinuität wurzelt.
Und was ist, wie zeigt sich die?
Kontinuität zeigt sich, dass es natürlich schon sehr zeitig einen französischen Zentralstaat gab, dass es nicht so zerfasert war wie in Deutschland und deshalb rund um den Cour, also um den königlichen Hof, vieles entstehen konnte. Und was für die Kultur interessant ist und für die Geistesgeschichte, eine ganz frühe Sensibilität für unser menschliches Sein. Das heißt auch für die Frage, was zwischen den Geschlechtern passieren kann. An physischen, an emotionalen, wir haben es im 11. Jahrhundert schon vom Abt Abelard mit seiner Heloise, wir haben Tristan und Isolde, wir haben dann im 17. Jahrhundert die Prinzessin von Kleve. Das heißt, zusammen mit den Philosophen Pascal, Montaigne, die Kontinuität eines Befragens unserer menschlichen Condition humaine, Volker Reinhardt nennt das der Glauben an die Entzifferbarkeit der Welt, also Rationalität und Klarheit, die französische Clarté, die wir ja von Descartes aus kennen und die mit der Aufklärung dann universell geworden ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie jetzt ein Plädoyer Reinhardts für die Frauen Frankreichs gehalten, sozusagen, dass neben den Männern sozusagen Frauengestalten immer wichtig sind, ohne die also die Grande Nation gar nicht zu denken ist?
Ja, und zwar nicht eben nur die bekannten Namen de Beauvoir oder Catherine Deneuve, sondern es geht schon viel früher los, eigentlich 1405, wo eine Autorin namens Christine de Bisson eine Utopie geschrieben hat, die Stadt der Frauen. Viele Jahrhunderte später hat es dann Fellini zu einem Film gemacht. Und natürlich auch Frauen, die gesellschaftlich engagiert waren, schon gegen das Ancien Regime. Ich habe zum Beispiel erfahren in diesem Buch von einer Madame Roland, einer Olympe de Gouges, die gegen das Ancien Regime sich engagierten und dann trotzdem unter dem Terror, oder vielleicht gerade deshalb unter dem Terror des Robespierre-Jakobinismus unter der Guillotine landeten. Das heißt, wir erfahren sehr, sehr viel jenseits des Gängigen, obwohl natürlich die Kathedralen von Chartres und Reims und Notre-Dame und Fontainebleau und Versailles natürlich auch eigene Kapitel bekommen. Sogar Asterix bekommt ein eigenes Kapitel. Aber es, wie gesagt, es siedelt jetzt nicht nur im Oh, schön, dass wir es mal wieder lesen oder hören, sondern es sind Augenöffner Kapitel für Kapitel.
Für wen ist es gedacht? Auch für Franzosen, das Buch?
Nein, für Franzosen nicht. Die sind ja en courant, was ihre eigene Kultur betrifft. Zumindest die Franzosen, die einen positiven Bezug zu ihrem Land haben, und das heißt einen kritisch positiven Bezug. Aber es ist gerade für Deutsche sehr interessant, diese Kontinuität zu erfahren. Wobei, ich muss es natürlich wiederholen, die vielen Brüche, die sich nach 1989 in der französischen Kultur abgespielt haben und weiter abspielen, die finden in dem Buch keine Erwähnung. Es endet, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber zuvor ist das für jede Leserin und jeden Leser ein Augenöffner, den ich nur empfehlen kann.
Danke. Marco Martin über Esprit und Leidenschaft, die Kulturgeschichte Frankreichs. Das Buch von Volker Reinhardt ist bei C.H. Beck erschienen, hat 656 Seiten und kostet 38 Euro. Und nun zu trüben Nachrichten aus Russland. Dass im Land unter Wladimir Putin keine Meinungsfreiheit und Pressefreiheit mehr herrschen, ist leider schon Binsenweisheit. Jetzt gibt es aber eine weitere schlimme Entwicklung. Regierung und Behörden gehen direkt gegen Literatur vor. Bücher verschwinden aus den Buchhandlungen, werden nicht mehr gedruckt, Vorrätige dürfen nicht mehr angeboten werden. Selbst ein Schriftsteller wie Viktor Jerofejew, internationaler Starautor, längst nicht mehr in Russland lebend, ist davon betroffen. Er hat das in dieser Woche hier in Deutschland öffentlich gemacht, in einem Essay für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und wir sind jetzt verbunden mit einem ebenfalls sehr prominenten russischen Autor, Michael Schischkin. Als kritische Stimme seiner Heimat ist er dort schon lange verfemt. Seit 30 Jahren lebt er schon in der Schweiz. Guten Tag, Herr Schischkin.
Hallo, schönen guten Tag. Danke für den Anruf.
Repression gegen Intellektuelle, gegen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, gegen jede Form von unabhängiger, nicht linientreuer Kultur sind unter Präsident Putin an der Tagesordnung, seit er im Amt ist. Jetzt verstärkt sich aber diese Unterdrückung. Buchhandlungen haben eine Liste mit Titeln erhalten, die nicht mehr verkauft werden dürfen, sondern sogar vernichtet werden sollen. Was für Bücher sind das?
Also offiziell sind das die Bücher, die die Gay-Propaganda irgendwie vertreten. Aber es geht nicht um die Gay-Propaganda, es geht um das unabhängige, kritische Denken. Früher oder später werden sie jeden unabhängigen Autor, jeden unabhängigen Verlag holen und verbieten. Ja, es ist die Politik der Einschüchterung. Es geht um das Entwickeln des kritischen Denkens. Und die Diktatur hasst das, deshalb hasst die Diktatur die Kultur. Ja. Wie viele Schulen gibt es in Russland? Hunderttausende. In jeder Schule hängt ein Bild von Lev Tolstoi. Aber kein Lehrer wird sein Zitat daneben anbringen. Patriotismus ist Sklaverei. Denn das Regime missbraucht die Kultur, um die hörigen Patrioten zu entwickeln. Die echte Literatur entwickelt das kritische Denken. Wir sind im 21. Jahrhundert. Die Menschheit hat das individuelle Bewusstsein entwickelt. Nur ich entscheide, was gut und schlecht ist. Ja? Und die Bevölkerung in Russland lebt noch im patriarchalen Stammesbewusstsein. Was gut ist, das ist das, was unser Volk, unser Stamm meint und unser Stammesführer. Alle anderen Stämme sind unsere Feinde. Deshalb müssen wir für Russland, für Puschkin kämpfen. Ja? Das ist der Missbrauch der Kultur, der Missbrauch der Literatur.
Herr Schischkin, bleiben wir aber jetzt doch nochmal bei dieser gegenwärtigen Entwicklung mit den Büchern. Ich meine, es gibt seit 2022 ein russisches Gesetz gegen sogenannte LGBTQ-Propaganda, also gegen jede Form von queerer Literatur. Darunter fällt jetzt zum Beispiel auch der Roman des US-amerikanischen Autors Jeffrey Eugenides, Middlesex, oder ein Buch des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek. Ich meine, diese sind ab jetzt russlandweit verboten. Wie wird das überhaupt begründet?
Die brauchen keine Begründung. Die Bevölkerung Russlands muss nur die patriotische Literatur lesen. Das war's. Ja. Die brauchen keine anderen Meinungen. Die brauchen keine wirklich Aufklärung. Ja. Die brauchen nur hörige Patrioten. Und jetzt wird das durch dieses Gesetz erklärt. Morgen werden andere Bücher durch andere Gesetze erklärt. Schauen Sie mal, der meistgelesene Autor in Russland, Boris Akunin, ja, wurde zum Terroristen erklärt. Er wird durch ein Militärgericht verurteilt. Brauchen Sie irgendwelche Erklärung dazu?
Apropos Urteil, vor zwei Wochen sind die Verleger der Moskauer Verlage Popcorn Books und Individuum von einem Gericht unter Hausarrest gestellt und zu ausländischen Agenten erklärt worden, er und mehrere seiner Mitarbeiter. Was wirft man denn diesen Buchmenschen vor?
Es geht darum, dass es ein unabhängiger Verlag ist. In einer Diktatur sollen keine unabhängigen Verlage geben, überhaupt. Also dieser Prozess der Einschüchterung gewinnt an eigener Dynamik. Die werden früher oder später jeden Autor, jeden Verlag holen.
Wie reagieren denn jetzt Verlage und Buchhandlungen oder auch das Publikum? Gibt es noch Widerstand oder ist das gar nicht mehr möglich? Will man nicht seine eigene Existenz riskieren?
Um welchen Widerstand geht es? Also wenn du etwas sagst, wirst du verhaftet. Wir sind in einer faschistischen Diktatur. Ich glaube, das sind Helden, die noch da etwas tun. Aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Mhm. Ich hoffe, die Leute, die noch flüchten können, werden das tun.
Jena, Felix Sandalow bezeichnet das System Putin als eine Art digitalen Gulag, hat er in der Wochenzeitung bei uns der Freitag geschrieben. Ist das ein treffendes Bild für die aktuellen Zustände, ein digitaler Gulag?
Ich glaube, das ist ein Übergang vom digitalen Gulag zu einem echten Gulag. Wir sind auf dem besten Wege dahin.
Wir verfolgen das weiter. Natürlich Sie auch, Michael Tschischkin. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Jetzt der alljährlich frohe Blick nach Österreich im Sommer. Heute beginnen sie nämlich die Tage der deutschsprachigen Literatur, wie der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb offiziell heißt. Das ja längst legendäre dreitägige Wettlesen im österreichischen Klagenfurt. Hier live in Anwesenheit der Jury, vor Publikum und im Fernsehen. Da wurden literarische Karrieren gestartet oder vorzeitig beendet. Und klar sind wir am Ort des Geschehens. Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion sind gestern eingeflogen. Dabei ist auch unsere Wiebke Poromke. Hallo Wiebke.
Guten Morgen, Joachim.
Du stehst im Garten des ORF-Theaters, wo die Lesungen stattfinden. Wie sieht es denn da so aus unter Blumen? War schon wer zu sehen?
Ja, das ist wirklich immer wieder eine erstaunliche Szenerie. Du hast es gerade gesagt, unter Blumen. Ich stehe auf einem grünen Rasen unter Bäumen. Um mich herum sitzen Menschen in Liegestühlen und lesen die Texte mit, die da jetzt gerade vorgelesen werden im ORF-Theater und hier nach draußen übertragen werden. Und das ist immer wieder so ein Gegensatz, der mich total erstaunt, weil es, du hast es angedeutet, eigentlich der wichtigste Wettbewerb für deutschsprachige Literatur ist. Aber die Szenerie, die ist einigermaßen, ja, beschaulich, könnte man sagen. Und weil du gefragt hast, wen man hier so gesehen hat. Also ich habe Elias Hirschel gesehen, einen österreichischen Schriftsteller, der hier mal vor ein paar Jahren gelesen hat. Dann sind natürlich Verlagsleute da wie Martin Korlitsch oder Olaf Petersen vom Piper Verlag, die Literaturagentin Julia Eichhorn oder auch Lars Birkenbertsch vom Deutschen Literaturfonds. Es sind aber auch, scheint mir, sehr viele Klagenfurter und Klagenfurterinnen hier, also einfach literaturbegeisterte Leute, die hier über drei Tage mitlesen und mitdiskutieren möchten über Literatur.
Gestern Abend war traditionell feierliche Eröffnung mit der Rede von Nawa Ebrahimi, der Deutsch-Iranerin. Sie gewann den Bachmann-Preis 2021. Wie war sie denn, diese Rede? Was hat Nawa Ebrahimi gesagt?
Ja, das war eine leise, eine tastende Rede, die erst einmal den Versuch unternommen hat, eine brüchige, von politischen Krisen bestimmte Gegenwart in Worte zu fassen und auch zu beschreiben dabei, wie die Politik bis in die privaten Beziehungen diffundiert. Das ist ja was, was wir ja im Moment mit einer Vehemenz erleben, wie ich das aus den vergangenen Jahren kaum erinnere. Und Nawa Ebrahimi hat ihre Rede wie eine Art Tagebuch aufgebaut. Drei Tage im Mai, das war auch der Titel. Und dieses Schreiben so einer Rede, das macht sie im Moment auch besonders schwierig. Die muss ja mit so einem gewissen Vorlauf stattfinden. Die gab es hier gestern Abend als so ein kleines Büchlein. Das heißt, die muss erstmal gedruckt werden. Da ist also eine, sozusagen vergeht eine Zeit, bis die Rede dann auch gehalten wird. Und die Frage ist, wie kann man dann überhaupt etwas Haltbares schreiben in einer Zeit, in der sich die weltpolitischen Ereignisse überschlagen? Also etwas, was dann nicht schon wieder von der Tagespolitik überholt ist. Und etwas, das eben auch nicht einfach nur ein grundsätzlicher Abgesang ist. Und wir hören mal rein in die Rede.
Wie versprochen, gab ich diesen Text am 12. Mai ab, vor mehr als 6 Wochen. Ich tat mich schwer damit, beinahe täglich scheint es, verschieben sich Grenzen. Grenzen des Sagbaren, Grenzen des Machbaren. Beinahe täglich bauen wir menschlich ab, senken wir unsere ethischen Standards, gewöhnen wir uns an neues Leid. Heute ist der 25. Juni und ich fürchte mich davor, einen Text vom 12. Mai vorzutragen und zu sehen, wo wir uns seitdem hin entwickelt haben. Wie viele Wahrheitsverdrehungen wir seitdem erlebt haben, wie viele weitere Begriffe schamlos in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Vielleicht hat inzwischen ein Staat ein Ministerium für Nächstenliebe eingerichtet, das Migrantinnen und Migranten wissentlich in den sicheren Tod remigriert. Am 12. Mai scheint mir das noch dystopisch, aber wie sieht das am 25. Juni aus?
Ja, das sagte Nawar Ebrahimi gestern und sagt dann eben jetzt kommt die Literatur ins Spiel, die Vorstellungskraft, die eine Alternative entwickeln kann oder soll zur populistischen Propaganda. Und das ist im Grunde ja war so eine Eröffnung, die natürlich jetzt den Blick lenkt auf die Literatur, die hier in den nächsten 3 Tagen vorgestellt wird. Weil das muss man sagen, Nawar Ebrahimi hat jetzt selbst nicht so eine wirkliche Utopie formuliert. Das war jetzt also keine Rede mit einem ganz großen Furor oder einer großen Utopie, sondern eher ein stiller, ja, ich habe eben gesagt, tastender Versuch. Mhm.
Mein Vorgestern war Nawar Ebrahimi bei uns schon im Programm und hat davon gesprochen, wie angefasst sie eben momentan von der Katastrophenweltlage ist. Man fragt sich ja, wie der Wettbewerb jetzt davon mitgeprägt wird. Was meinst du, Wiebke, wie diese Tage werden? Ich meine, erst soll ja mal die Literatur im Vordergrund stehen, nicht?
Ja, ganz genau. Ich bin aber einigermaßen, ja, ich bin in Spannung, aber kann noch gar nicht so viel sagen, weil man muss sagen, die 14 Autorinnen und Autoren, die hier aus unveröffentlichten Texten lesen, also Uraufführungen sind das ja alles, die sind überraschend jung, fast durchweg. Wir haben noch nicht viele Veröffentlichungen vorzuweisen. Das heißt, man kann auch gar nicht so eine genaue Prognose geben. Den Namen, den man vielleicht schon mal gehört hat, ist Laura Labs, deren Film, die ist nämlich auch Filmemacherin, Rote Sterne über Feld, der ist gerade in diesem Jahr erschienen. Im August wird dann ihr Debütroman Adlergestell erscheinen. Oder Thomas Bissinger, der ist ein promovierter Physiker. Von dem konnte man schon mal Ausschnitte in der Literaturzeitschrift Spritz lesen. Und sein erster Roman, der kommt dann im kommenden Jahr. Aber so ganz klare Favoriten kann man auch noch gar nicht ausmachen. Und was gestern Abend noch mal auffiel, ist, dass ja nicht nur diese Texte, sondern die Literatur und auch dieser Wettbewerb selbst unter Druck stehen. Also es gab keine Rede, es gab ja neben der Rede von Nawar Ebrahimi noch einige andere, die nicht darauf hingewiesen hat, wie prekär die Kultursituation ist und wie auch dieser Wettbewerb eben womöglich mit Einsparungen, also womöglich ist Unsinn. Es gibt zum Beispiel den Nachwuchskurs, der traditionell hier immer dazugehörte zum Wettbewerb, der ist in diesem Jahr schon gestrichen worden und die Zukunftsaussichten, die sind nicht so besonders rosig. Also da hat gerade der Juryvorsitzende Klaus Kassberger ganz mit großem Furor darauf hingewiesen, dass wir uns stark machen müssen für diesen Wettbewerb, der eben so ein Freiraum ist innerhalb dieser ganzen weltpolitischen Gemengelage. Aber das müssen jetzt diese 14 Texte auch erstmal beweisen, dass es wirklich so ist.
Und was passiert heute noch genau am ersten Tag?
Jetzt hat gerade Fatima Khan gelesen, eine 1987 in Bangladesch geborene, in Köln lebende Autorin. Und hier gerade im Hintergrund, das sehe ich so mit halbem Auge, findet jetzt gerade die Jury-Diskussion über ihren Text statt, den ich ganz interessant fand. Madonna in den Trümmern heißt der. Und wer Köln ein bisschen kennt, der weiß, dass es sich dabei um eine Kapelle handelt, die in einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche sehr bald nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden ist. Und Fatima Khan, die hat so ein bisschen eine Parallele aufgemacht zwischen ihrer Familiengeschichte, ihrer Familienarchitektur und dieser Kirche. Also unternimmt auch im Schreiben den Versuch, sozusagen aus einer zersplitterten Biografie etwas, ja, zwar Versehrtes, aber dann doch wieder Ganzes, Hoffnungsstiftendes zusammenzusetzen.
Ich habe gehört, es ist auch richtig heiß in Klagenfurt, stimmt's?
Joachim, es ist wahnsinnig heiß. Also das ist natürlich, es ist ungefähr 33 Grad. Wir schleichen ja alle etwas so mit verringertem Tempo umher. Aber toll wäre natürlich, wenn jetzt auch einfach die Texte noch mehr ein bisschen Feuer in dieses Geschehen hier bringen. Mal schauen,
ich bin gespannt. Aber wie ich gehört habe, ist der Vorlesungssaal klimatisiert. Also ab wieder rein. Danke dir, Wiebke Poromka, mit den ersten Stimmungsbildern und Tönen vom Bachmann-Wettbewerb. Morgen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Bis dann, Joachim.
Tschüss. Und ja, am Sonntag kommen natürlich dann die große Preisverleihung mit den Gewinnern. Aber wir können schon mal eine vermelden, nämlich den Vorlesewettbewerb 2025, ausgelobt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 550.000 Kinder haben da teilgenommen. Und jetzt steht die Gewinnerin fest. Es ist aus Berlin, Ayla Ulacam. Sie hat gewonnen und wir gratulieren ganz, 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 ganz herzlich.